Wir tauchen ein in diese Spirit-Serie und das Thema, das ich für heute habe, heißt das Werk des Heiligen Geistes. So, was sind so die Aufgaben des Heiligen Geistes? Und der Geist Gottes hat ganz unterschiedliche Eigenschaften. Im Johannesevangelium wird er zum Beispiel als der Parakletos bezeichnet. Und der Parakletos, das wird auch übersetzt, das ist ein griechisches Wort, das wird übersetzt mit der zur Unterstützung Herbeigerufene. Oder der als Beistand Zugezogene, der Anwalt vor Gericht, der Helfer, der Fürsprecher. Das steckt alles in dem Namen, den Jesus dem Heiligen Geist gegeben hat, als er seinen Jüngern gesagt hat, ich muss gehen, damit der Parakletos kommen kann. Und ich weiß nicht, ob du schon mal ein Gerichtsverfahren hattest. Es gibt in Deutschland, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist es ab dem Landesgericht, hat man in Deutschland eine Anwaltspflicht. Davor darf man auch versuchen, das selber zu machen. Ich weiß zwar nicht, wie sinnvoll das ist, aber ich glaube, dass es total gut ist, dass es Menschen gibt, die das, also ich habe keine Ahnung, in welchem Buch, in welchem Gesetzbuch, ich weiß nicht, ob du schon mal ein deutsches Gesetzbuch gesehen hast, so ich glaube allein das BGB ist, glaube ich, schon so fett. Warum? Weil der gute Deutsche natürlich weiß, zu einem Gesetz gibt es ungefähr 1 Million Möglichkeiten, wie ich es umgehen kann. Und Vater Staat hat sich gesagt, ich finde genauso viele Möglichkeiten, dir zu sagen, was du alles trotzdem nicht darfst. Deswegen wird das Buch immer dicker. Aber es gibt Menschen, die sich da damit beschäftigen. Und das ist total gut, weil wenn ich mal vor Gericht muss, weiß ich, da gibt es Menschen, die ich zwar dann dafür entlohnen werde, aber die haben es studiert, die wissen, wo sie gucken müssen. Die wissen vielleicht nicht alles auswendig, ist, glaube ich, auch gar nicht möglich, aber die wissen, wo sie suchen müssen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn wir auch über den Heiligen Geist sprechen. So, natürlich ist es wichtig, dass wir unsere Bibel kennen, dass wir sie lesen, dass wir uns Dinge memorieren, aber der Geist Gottes wird auch in Johannes 14, glaube ich, als der Erinnerer beschrieben. Nämlich der sagt, er erinnert uns an die Dinge, die Jesus gesagt hat. Und ich finde es total super, weil genauso funktioniert es in meinen Augen auch. Es gibt immer Menschen, die eine Spezialisierung haben auch. Also es gibt bei Anwälten gibt es ja nicht nur den einen Allround-Anwalt, sondern gibt es den für Familienrecht und den für Scheidungsrecht und den für Strafrecht und den für und Verkehrsrecht und dieses Recht und überhaupt. Das wäre schon ein Grund, warum ich gesagt habe, ich würde niemals Jura studieren, weil da gibt es einfach viel zu viele Möglichkeiten. Aber es ist total gut, dass ich weiß, es gibt Leute, die das wissen. Also einer meiner guten Freunde, der ist Jurist und das ist immer wieder mal gut, den anzurufen, wenn ich mal irgendeine Frage habe, so, hey, geht es eigentlich? Und der sagt dann, ja, ich frage mal meinen Kollegen, weil ich kenne mich da nicht aus. Und es ist schön, dass wir mit dem Heiligen Geist jemanden haben, der sagt, ich muss nicht meinen Kollegen fragen, sondern ich weiß es schon. Und ich kann dir sagen, was wichtig und richtig und gut ist. Und ich finde diesen Gedanken des Fürsprechers vor Gericht, mein Anwalt, auch eine schöne Sache, weil dieser Tag wird kommen, sagt die Bibel, wo Gott das Gericht über diese Welt sprechen wird. Und dann ist es gut, wenn wir einen Anwalt haben, der die Antworten parat hat. Und ich daneben stehen kann und sagen kann, alles, was er sagt. Ich habe keine Ahnung, alles, was er sagt. Der Geist Gottes ist mein Fürsprecher. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das uns immer wieder mal bewusst machen, weil wir vergessen das ganz schnell. Ich weiß nicht, ob du diesen Gedanken schon mal hattest, so, du machst irgendwas und denkst dir, ob Gott mich jetzt noch richtig lieb haben kann danach. Ja, Gott hat sich für dich entschieden und es ändert er nicht. Und der Geist Gottes hat eine seiner Aufgaben ist, dass er uns daran erinnert, zu sagen, Gott hat sich schon für dich entschieden, egal was passiert. Deswegen wollen wir uns mal ein bisschen eintauchen in Johannes 16 und wir lesen ab Vers 5. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat, sagt Jesus. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Finde ich auch wieder mal so eine schöne Jesus-Spitze rein, ne? So, Jesus kommt und sagt, ja, also ich gehe jetzt weg, aber von euch hat mal wieder keiner gefragt, wo ich eigentlich hingehe. Stattdessen seid ihr traurig. Jesus hat schon mehrfach erzählt, was er tut. Er hat erzählt, er muss sterben für das Wohl der Welt, für die Rettung der Welt. Und die Jünger haben es bis dahin aber immer noch nicht ganz gecheckt. Und er sagt, er geht weiter, ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Hier ist auch diese Stelle Parakletos, Ratgeber. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Ich finde es spannend, die Jünger haben an dieser Stelle Jesus gefragt, hey Jesus, du hast jetzt schon ab und zu mal über deinen Tod geredet, was passiert denn eigentlich, wenn du stirbst? Und es war weniger diese Frage, hey Jesus, was wirst du alles Gutes tun? Sondern es war, glaube ich, eher aus dieser Angst raus, was wird eigentlich aus uns, wenn du nicht mehr da bist? Wir sehen es an ganz vielen Punkten bei den Jüngern, dass sie da sehr egoistisch sind und sagen, am Ende des Tages sollte es aber trotzdem noch gut für mich sein. So, aber wenn Jesus geht, dann hoffe ich, bin ich nachher nicht derjenige, der verfolgt wird. Wir sehen es auch bei den Jüngern, die hinkommen und sagen, wer darf eigentlich rechts und links mal neben dir sitzen? Auch ein spannender Gedanke, ne? Aber sie fragen ihn nicht, was passieren wird, um zu verstehen, was die Bedeutung seines Todes ist. Das wirft er ihnen an dieser Stelle auch ein Stück weit vor und sagt, ihr fragt nicht, also ihr seid traurig, dass ich euch sage, dass ich sterben werde, weil ihr irgendwie gut mit mir befreundet seid in der Zwischenzeit, weil ich euer Held bin oder was auch immer. Aber ihr fragt nicht, warum ich gehen muss, um zu verstehen, was dahinter passiert. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum die meisten Jünger am Kreuz nachher nicht mehr da waren. Weil sie nicht verstanden haben, was Jesus am Kreuz gemacht hat und dass das alles der Plan war. Und auch dieser Gedanke, den Jesus hier platziert, er sagt, wenn ich nicht gehen würde, diesen Weg bis zum Ende, dann hätten wir heute kein Evangelium. Dann hätten wir heute keine gute Botschaft, die wir den Menschen da draußen bringen können. Dann hätten wir keine Hoffnung für die Welt. Wenn Jesus so 3 Meter vor dem Kreuz gesagt hätte, ach nee, mach ich doch nicht. Nein, er hat es durchgezogen und hätte er das nicht durchgezogen, sagt er selber, dann könnte der Geist Gottes nicht kommen. Wir lesen weiter, Verse 8 bis 10. Und wenn er kommt, der Geist Gottes, wird die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Ich finde das einen spannenden Gedanken an dieser Stelle, dass Jesus sagt in dem vorherigen Part, ich muss gehen, damit der Geist Gottes kommen kann. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es theologisch jetzt nicht in der Tiefe durchdrungen bisher, aber es steht auf meiner ewigen theologischen To-Do-Liste mal zu untersuchen, warum die Präsenz des Geist Gottes und die Präsenz von Jesus nicht zeitgleich auf der Erde sein kann. Spannender Gedanke, nehmt ihn mal mit, aber hört mir trotzdem noch zu. Und genau darum geht es aber. Gott sagt, hey, ich muss gehen, damit mein Ratgeber, mein Helfer, mein Stellvertreter an dieser Stelle kommen kann. Und Jesus sagt an dieser Stelle, Johannes 16, 8 bis 10, 3 wichtige Aufgaben, die der Heilige Geist bei uns auslöst oder zu tun hat. Das erste ist, die Welt ihrer Sünde zu überführen und zur Buße zu rufen. Wisst ihr, Gott kommt nicht und sagt, oh, du böse, 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 böse und alles schlecht und ich hau dich jetzt weg, weil du bist nicht gut genug, sondern er kommt und sagt, hey, ich gebe dir die Möglichkeit umzukehren. Ich gebe dir die Möglichkeit zu erkennen, was richtig ist, was in Gottes Augen vor allem richtig ist, das ist wichtig. Und dann gebe ich dir aber auch die Möglichkeit, dass du deine Gedanken ändern kannst, dass du deine Entscheidungen ändern kannst, dass du den Weg, den du bisher beschritten hast, ändern kannst. Warum? Weil ansonsten richtest du dich selbst, sagt die Bibel. Das Zweite, was er zu tun hat, ist, jedem Gläubigen den Maßstab der Gerechtigkeit Gottes zu zeigen, weil Jesus nicht mehr physisch auf der Erde unterwegs ist. Bis zu diesem Zeitpunkt war Jesus das Vorbild. Die Bibel sagt, er ist das Ebenbild des Vaters. Seine Eigenschaften sind 1:1 gleich mit dem Vater. Also wenn du Jesus angeguckt hast, dann hast du gewusst, wie der Vater tickt. Das heißt, wenn du Jesus nicht gut kennst oder ihn besser kennenlernen willst oder du wissen willst, wie Gott tickt und was seine Eigenschaften sind, lest die Evangelien, guck dir an, wie Jesus beschrieben wird von seinen Jüngern und du wirst ein ganz breites Bild bekommen, wie Gott, der Vater, drauf ist. Und das macht der Geist Gottes in uns. Er kommt und hat die Aufgabe, uns immer wieder daran zu erinnern, hey, Gottes Maßstäbe sind andere als die der Welt. Gottes Maßstäbe sind vielleicht andere wie deine. Das, was du für richtig und falsch hältst, ist in den meisten Fällen was anderes, wie Gott sagt, was richtig und falsch ist. Weil wir sind ganz schnell mal auf diesem Kick aus und sagen, okay, es fühlt sich doch gut an, also muss es gut sein. Und Gott sagt, nein, das ist nicht mein Maßstab von richtig und falsch. Sondern mein Maßstab von richtig und falsch ist immer die Frage, was schafft Leben und was zerstört Leben? Was schafft Leben und was zerstört Leben? Und manchmal ist das, was Leben schafft, der anstrengendere Weg, der unangenehmere Weg. Und das, was Leben zerstört, ist das, was schnell mal passiert. Egal, was wir für Beispiele nehmen. Nehmen wir Pornografie. Es ist ein schneller Kick. Ich könnte mir schnell Sex geben und sehen, was passiert. Und es fühlt sich gut an in diesem Moment. Aber über die Zeit ist es ein Gift, das immer mehr Zerstörung in mir schafft. Das meine Beziehungen zerstört, das meine Sexualität zerstört, das all die Dinge zerstört, die Gott eigentlich als was Gutes und Heiliges bezeichnet. Andere Drogen kann man genauso nehmen. Je länger wir das konsumieren, desto mehr geht in uns kaputt. Und Gott ist kein Spielverderber, Gott, der sagt, ja, ich bin so ein alter Reiz, der sagt, nee, finde ich nicht gut, deswegen verbiete ich dir es. Sondern er sagt, ich sehe am Ende, dass es dein Leben zerstören wird und das bricht mein Herz und das möchte ich nicht. Das Dritte, was er zu tun hat, der Heilige Geist, ist, das Gericht Gottes über den Teufel zu demonstrieren. Spannender Gedanke, oder? Warum beten wir als Gemeinde für Menschen, die krank sind? Weil Jesus sagt, der Teufel ist besiegt. Wir sehen in die Welt raus und der Teufel hat immer wieder mal, findet er Leute, die ihm Recht geben und die ihm Kraft zugestehen, die er eigentlich schon lange nicht mehr hat. Und der Geist Gottes ist dafür da, dass er demonstrieren kann. Nicht, wenn ich für jemanden bete, der krank ist, der Depression, was auch immer hat, dann bin nicht ich das, der diesen Menschen irgendwie gesund macht, sondern es ist die Kraft Gottes, die durch mich wirkt oder durch jeden von uns. Wir sind übrigens alle dafür berufen, dass wir für kranke Menschen beten und überhaupt für Menschen beten. Aber wenn Dinge passieren, wenn Zeichen und Wunder passieren, dann ist es nie, weil ich so heilig bin, weil ich so super glaube, sondern weil Gott sich entschieden hat, dass es seinen Namen verherrlicht in diesem Moment. Und dann demonstrieren wir der Welt da draußen, der Teufel hat keine Kraft mehr. Der Teufel ist schon längst besiegt. Amen. Hey, glauben wir das? Sind wir eine Pfingstgemeinde, die hinsteht und sagt, wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes? Dann müssen wir das, was Christi letzte Woche gepredigt hat, ganz, ganz schön ernst nehmen. Nämlich indem wir sagen, ich finde dieses Zitat, ich fand es so gut, deswegen muss ich es nochmal kurz einbauen. Als er gesagt hat, ein Leben als Christ, das nicht in die Manifestation der Kraft des Geistes mit sich trägt, ist kein richtiges Christleben. Wenn du als Jesus Nachfolger, und das ist vielleicht ein hartes Wort jetzt für dich, aber ich möchte in Liebe, ich spreche es in Liebe, weil es ist mein Weg auch, wo ich sage, ich bin da auf dem Weg und ich möchte das noch mehr in meinem Leben erleben. Aber ein Leben als Jesus Nachfolger, wo keine Frucht daraus entsteht, wo nicht Menschen plötzlich Jesus kennenlernen, wo Menschen nicht auf Gott hingewiesen werden, wo wir nicht Salz und Licht sind, ist die Frage, ob es ein richtiges Jesusleben ist. Es gibt so viele Menschen. Jesus sagt es selber, ich glaube, es ist im Lukas-Evangelium, gibt es diese Stelle, also es heißt, wo Jesus sagt, ja, es gibt viele, die meinen Namen anrufen, aber ich kenne sie nicht. Es wird Menschen geben, die davon überzeugt sind, dass sie mit Jesus unterwegs waren und sie werden mal nicht in der Ewigkeit bei Jesus sein. Warum? Weil sie keine lebendige Beziehung mit diesem Gott hatten, weil sie keine lebendige Beziehung mit Jesus hatten und darauf kommt es am Ende des Tages an. Und wenn wir diese haben, dann sind Zeichen und Wunder und Manifestationen eher zu erwarten, wie wenn ich sage, wow, wenn es mal passiert, schauen wir mal. Ich glaube, dass wir eine Erwartung entwickeln dürfen, zu sagen, hey, wenn der Geist Gottes in mir lebt, dann darf ich erwarten, dass Zeichen und Wunder auch durch meine Hand passieren. Nicht, weil ich super heilig bin, nicht, weil ich es verdient hätte, sondern weil Gott sich entschieden hat, durch mich zu wirken und einen Unterschied durch mich in dieser Welt zu machen. Und wisst ihr, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Jeder, der hierher kommt, kann von mir ein gewisses Maß an Einfluss bekommen. Aber du bist von Gott an Orte gesetzt, zu denen ich nicht hinkomme. An deiner Uni, an deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz. Da bin ich nicht. Da habe ich die Zeit gar nicht dafür. Außer du schleppst die Leute hierher, dann habe ich wieder die Möglichkeit. Aber solange das nicht passiert, ist es deine Aufgabe, die Repräsentation Gottes zu sein und der Kraft Gottes zu sein und seine Manifestation auf die Erde zu bringen. Dass der Himmel die Erde berührt, so wie wir das im Vaterunser immer wieder beten. Und wisst ihr, Jesus ist ganz klar. Er sagt, was ist die Sünde der Welt? Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an ihn glauben. Das ist der Schlüssel am Ende des Tages. Der Glaube an Jesus Christus, dass er am Kreuz den Preis bezahlt hat, den ich nie in meinem Leben bezahlen könnte, dass ich dieses Geschenk für mich annehmen darf und dass ich kommen darf und sagen kann, okay, ich habe es nicht verdient, aber danke, dass du es mir schenkst. Und die Bibel sagt, da wo wir nicht an Jesus glauben werden oder Menschen, die nicht an Jesus glauben, sie haben sich selber gerichtet. Jesus kam nicht auf diese Welt, Johannes 3, Vers 17, er kam nicht, um zu verdammen, sondern er kam, um zu retten. Jesus ist nicht losgegangen und hat gesagt, okay, und du kommst nicht in den Himmel, und du kommst nicht in den Himmel, und du kommst nicht in den Himmel, sondern er hat gesagt, schaut mich an, fangt an mich zu glauben, an die Kraft, die Gott mir gegeben hat, und ihr werdet mit mir im Himmel sein. Am Ende des Tages am Kreuz, wo die zwei Jungs neben Jesus hängen und einer von beiden am Ende gecheckt hat, wer Jesus ist, was war sein Lohn? Und du wirst mit mir im Paradies sein. Da war nichts mit Jüngerschaft und nichts mit Leben aufräumen an der Stelle. Die Zeit war in dem Moment nicht mehr, aber er hat erkannt, wer Jesus ist. Und dieser Moment hat gereicht zu sagen, und du darfst mit mir im Paradies sein. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist für mich auch wie so ein Coach, wie so ein Trainer. Ich weiß nicht genau, wer von euch kennt den Film Coach Carter? Okay, eine Hand geht hoch. Wichtige Filmempfehlung. Ich glaube, es ist so ein 90er-Jahre-Film so, oder Anfang der 2000er oder sowas vielleicht. Es ist ein Film mit Samuel L. Jackson, der als Basketball-Coach an eine Highschool kommt, die in so einem Brennpunkt liegt. Und das sind wirklich nur so abgestürzte also junge Menschen, wo die Familien kaputt sind, drogenabhängig, einfach so Gangster-Typen auch. Und die Mannschaft ist einfach schlecht. Also die gewinnen keinen Blumentopf und die sind einfach richtig, richtig ranzig. Und dann kommt dieser Coach Carter da rein und sagt, okay, die Kultur, die jetzt da ist, ist nicht gut. Ich pflanze eine neue Kultur. Er geht rein und sagt, ich habe ein Ziel mit euch und das Ziel ist, dass wir diese Meisterschaft gewinnen werden. Was ist der Weg? Der Weg ist, dass wir zusammenarbeiten und dass wir Dinge, die wir bisher nicht gut gemacht haben, anfangen besser zu machen. Und er geht hin und sagt, ich gebe euch eine neue Würde, indem er sagt, ihr lauft in Zukunft mit Anzug rum. Warum? Weil wenn du einen Anzug trägst, so seine Aussage, dann macht das was mit deinem Selbstwert, weil du denkst, wenn du Anzug trägst, dann bist du wichtiger, was Besonderes. So. Es geht weiter, dass er einen Teamgeist formt mit ihnen und da gibt es dann den ganz coolen Typ am Anfang, der sagt, nee, ich bin viel zu cool für dich, als ob ich deine Regeln mitmache. Und er steht hin und sagt, okay, die Konsequenz ist, du wirst nicht mehr spielen. Und es ist der beste Spieler, den die Mannschaft eigentlich hat. Und wie gesagt, sie sind alle sehr schlecht und er war noch der Beste da davon. Und der Rest vom Team fangen an zu trainieren wie die Beklopften und sie werden immer wieder besser und der Team-Spirit steigt so sehr, weil dieser Coach Carter sehr klar ist in seinen Ansagen, in seinen Werten und in dem, was ihm wichtig ist. Und dieser Superspieler, der gern sein eigenes Ding gemacht hat, ging los und kommt irgendwann und merkt, hey, die anderen nehmen mich nicht mehr wahr, ich bin nicht mehr Teil der Gruppe, ich wäre es aber gerne und ich glaube, dass meine Gaben, die ich habe, auch noch gut wären für dieses Team. Und der Coach Carter kommt und sagt, hey, du kannst wieder mitmachen, aber folgende Punkte, er zwingt ihm auf, was für Noten er schreiben muss, er zwingt ihm auf, dass seine Teamkollegen, was weiß ich, wie viel 1000 Linienläufe und Liegestütze ihm voraus haben. Und sagt, er muss das alles einholen, bevor er aufs Spielfeld darf. Bevor er überhaupt mittrainieren darf. Und er läuft und er läuft und er trainiert und er ist eisern dran, dass er sagt, ich möchte da besser werden. Und der Coach sieht es und irgendwann bricht er zusammen. Und kann nicht mehr. Und ihm fehlen aber noch 2000 Liegestützen, um wieder mitmachen zu können. Und was weiß ich, wie viele Linienläufe. Und alle gucken den Coach an und sagen, hey Coach, er hat doch jetzt so sehr bewiesen, dass er dranbleibt, dass er will und überhaupt. Und er sagt, nein, er hat es nicht erfüllt, er darf nicht mitmachen. Was passiert? Der Rest des Teams fängt an zu sagen, okay, ich übernehme einen Teil davon. Und plötzlich ist das ganze Team dafür da, die Schulden, die dieser eine junge Mann bei seinem Coach hat, abzutragen. Am Ende sind sie ein gutes Team geworden, sie gewinnen die Meisterschaft, Halleluja, alles super, aber sie haben was gebraucht. Sie haben eine klare Ansage gebraucht, sie haben ein klares Ziel gebraucht, sie haben einen Coach gebraucht, der gesagt hat, das ist gut, da haben wir Potenzial und das lassen wir in Zukunft. Und ich glaube, das ist das, was Jesus in unserem Leben auch tun möchte. Er sagt, hey, das ist Potenzial da, aber es sind Dinge in unserem Leben, die sind nicht gut. Und der Heilige Geist ist dieser Coach, der kommt und sagt, ich gehe mit dir an die Linie und ich zeige dir, wie wir es machen und wir gehen zusammen dadurch. Aber ich kann mich auch weigern und sagen, habe ich keinen Bock drauf, dann darf ich mich aber auch nicht wundern, wenn ich nachher in der falschen Gruppe bin. Wir gehen weiter, Johannes 16, 11 und 12. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Jesus macht klar, der Teufel ist besiegt. Ich hätte noch so viel zu sagen, aber ihr könntet es jetzt nicht ertragen. Auch wieder krass, wie Jesus sein Team kennt. Jesus weiß, jetzt ist der Kanal voll bei den Jüngern, sie haben es eh noch nicht verstanden, was passiert, deswegen lohnt es sich jetzt auch nicht weiter zu reden. Aber er hat ihnen das angeteasert und es geht weiter, dass er sagt, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Also Jesus sagt, mein Ding ist jetzt erstmal an Lehre, ist jetzt erstmal rum. Ich mache jetzt mal meinen Weg voll fertig. Aber wenn ich weg bin, dann kommt der Geist Gottes. Der zeigt euch die ganze Wahrheit. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern er wird euch sagen, was er gehört hat. Und das ist genau das. Wir gehen einen gemeinsamen Weg. Wenn wir Reich Gottes bauen, wenn wir Gemeinde bauen, dann bringt es nichts, wenn jeder sein eigenes Ding macht, sondern wir müssen einem gemeinsamen Ziel hinterhergehen. Wir müssen sagen, hey, wir wollen das Reich Gottes bauen, wir wollen, dass Menschen zu Freunden Gottes werden. Das ist einer unserer Werte als Mosaik-Family. Und das schaffen wir am besten, wenn wir anfangen, unsere Stärken zu kombinieren und vorwärts zu gehen und zu sagen, wir machen das gemeinsam, laufen wir auf ein und dasselbe Ziel zu. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Der Geist Gottes hat die Aufgabe, uns zu erklären, was da kommen wird. Die Zeichen und Dinge, die kommen in der Endzeit, die zeigt uns der Geist Gottes, wenn sie soweit sind. Und er erinnert uns daran, dass sie kommen werden, dass wir nicht überrascht sein werden, oh Gott, was passiert hier gerade, sondern dass wir das wissen. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Die Wahrheit, in die der Geist Gottes uns leitet, ist folgende. Es ist die Wahrheit über Jesus Christus. Es ist die Wahrheit, dass er Sohn Gottes ist, dass er der Messias, der Retter der Welt ist. Das ist das, was der Geist Gottes bezeugt. Alles andere ist nicht vom Geist Gottes. Und was der Geist Gottes auch macht, ist, dass er uns geduldig lehrt, was falsch und was richtig ist in den Augen Gottes. Und es erinnert mich immer wieder, ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Haben wir nicht da? Okay, wir haben die Bilder nicht da. Ihr müsst es euch vorstellen, jeder von euch hat ein Sieb zu Hause, oder? So ein Nudelsieb. So. Ein Leben mit dem Heiligen Geist, wenn ich ganz neu mich für Jesus bekehre, ist das für mich so wie so ein Sieb, das ganz große Löcher hat. Da fällt noch relativ viel durch. Ihr habt das Bild? Das heißt, wenn wir Dinge tun, je nachdem, in welchem Zeitpunkt unseres Lebens wir Jesus kennenlernen, haben wir uns einen Lebensstil angeeignet, Eigenschaften, Mindsets, Überzeugungen, die nicht alle, die wenigsten wahrscheinlich sogar, unheimlich göttlich sind. Je mehr wir Zeit mit Jesus verbringen, je mehr wir Zeit im Bibellesen verbringen, desto enger wird dieses Netz und diese Löcher von diesem Sieb. Das heißt, ganz am Anfang von deinem Christleben wirst du Dinge tun, die Gott nicht gut findet, aber sie werden dir einfach passieren. Warum? Weil du diesen Filter noch nicht so fein hast, dass du merkst, oh, das ist was Gott nicht cool findet. Je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto eher fällt es uns auf. Und das Schöne ist, genau hier kommt der Geist Gottes wieder und sagt, dass uns mal Mist passiert, dass wir irgendwo falsche Entscheidungen treffen. Das ist nicht schlimm. Das Schlimme ist, wir müssen nicht erkennen, dass es eine falsche Entscheidung ist. Und da kommt der Geist Gottes in unser Leben, der sagt, hey, ich bringe dir bei, was sind gute Entscheidungen, was sind nicht so gute Entscheidungen. Und das ist übrigens die gute Botschaft, die Gott uns schenkt. Dass wir nicht aus unserer Kraft heraus heilig werden müssen, dass wir nicht aus unserer Kraft heraus Veränderungen in unserem Leben schaffen müssen, sondern dass wir das aus dem Geschenk Gottes tun dürfen. Und unser Freund Paulus hat es im Römerbrief ein bisschen ausgeführt. Römer 1, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus, sagt er. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch den Glauben, denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Das ist unsere gute Botschaft. Ich muss nicht tun, ich muss annehmen. Also ich darf annehmen, so muss man es formulieren. Ich muss nichts tun, ich darf annehmen, dass Jesus gesagt hat, ich habe den Preis für dich bezahlt. Dass wir, was wir müssen, das ist glauben, dass das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, ausreicht für das, was in meinem Leben alles nicht so gut läuft. Und Paulus schämt sich diese Botschaft nicht, er geht sogar dafür ins Gefängnis, er lässt sich steinigen, er hat Schiffbruch, er hat ganz viel Zeug in seinem Leben. Viele der Jünger haben kein cooles Leben gehabt, nachdem Jesus gestorben ist, sondern der eine wurde gekreuzigt, der nächste wurde über Kopf gekreuzigt, der nächste wurde in Teile zerrissen, wieder andere aufgespießt, abgestochen, gesteinigt. Jesus, was ein Leben am Ende, oder? Für eine Botschaft, die Gottes Kraft hat. Überall, wo das passiert ist, ist Gottes Kraft passiert auch. Dort haben Menschen trotz allem, was ihnen angetan wurde, am Ende des Tages zu Jesus gefunden. Die Botschaft Gottes ist die Botschaft der Erlösung und der lebensverändernden Kraft, die der Geist Gottes in unser Leben bringen möchte. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er kommt, um Dinge in unserem Herzen zu formen, anzupassen, damit wir mehr wie Jesus werden, damit wir mehr die Eigenschaft von Jesus annehmen. Und die Frage ist, gehen wir mit dieser Botschaft hausieren? Gut, vielleicht hast du jetzt das Bild, wie die Zeugen Jehovas im Kopf, die an der Türe klopfen und sagen, darf ich mit ihnen über Jesus sprechen? Das Problem ist, dass deren Jesus nicht so richtig der Jesus ist, den wir in der Bibel stehen haben. Aber die Idee, die sie haben, ist gar nicht so schlecht. Das Problem ist, dass sie dadurch, dass sie es so machen, wie sie es machen, haben sie uns den Weg ein bisschen steiniger gemacht. Was aber nicht heißt, dass wir nicht rausgehen sollten und es trotzdem predigen. Wir müssen losgehen und uns die Frage stellen, schäme ich mich für das, was ich tue? Schäme ich mich für das, was ich glaube? Und ich sage dir eins, wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, ich habe schon so Momente, wo ich mich dafür schäme, dass ich oder aus Scham nicht erzählen möchte, dass ich Jesus nachfolge, dann fang an, die Evangelien neu zu lesen. Fang an, in die Tiefe mit Jesus zu gehen und zu sagen, Geist Gottes, zeig mir auf, was du alles für mich getan hast. Und auf einmal wird sich deine Scham in Dankbarkeit verändern. Weil wenn wir wirklich begreifen, was die Kraft Gottes in uns ausübt, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, dann können wir gar nicht anders, als davon zu erzählen. Dann können wir gar nicht anders, als anzufangen, den Leuten zu sagen, hey, ich habe die beste Nachricht der Welt für dich. Ich habe die beste Nachricht der Welt für dich. Jesus hat gesagt, du bist es wert, obwohl du nichts dafür geleistet hast, dass er sich für dich opfert. Wir gehen noch einen Vers weiter. Paulus, die gute Botschaft ist nicht nur eine gute Botschaft, sondern sie hat auch natürlich eine Kehrseite. Jede Medaille hat es immer zwei Seiten. Und die Kehrseite ist die, Römer 1, 18. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit ablehnen. Wir können nicht Evangelium verkünden und verschweigen, dass es noch die andere Seite der Medaille gibt. Und es soll nicht manipulativ sein, sondern es soll einfach sein, du hast eine Entscheidungsmöglichkeit. Du kannst sagen, ich nehme die Wahrheit Gottes für mein Leben an oder ich lehne sie ab. Wenn du diesen Part weiterliest, dann sagt Gott oder schreibt Paulus, dass Gott uns Menschen in unsere Begierden hineingegeben hat, dass all diese Dinge, die uns zerstören, dass er sie zulässt, aber zeitgleich uns auch Möglichkeiten gegeben hat, dass wir ihn und seine Kraft und seine Liebe in der Schöpfung erkennen können. Das heißt, selbst der Indianer im hinterletzten Loch, wo kein Missionar bisher hingekommen ist, hat die Möglichkeit, in der Schöpfung Gottes Gott zu erkennen. Er braucht vielleicht nachher noch jemanden, der ihm erklärt, was er da so alles erkannt hat. Aber die Möglichkeit ist da, dass wir Gottes Kraft erkennen können. Die Frage ist, entscheide ich mich für oder dagegen? Das ist die gute Botschaft, die Gott hat. Gott sagt, ich habe Erlösung für dich, aber du darfst entscheiden, ob du sie willst oder nicht. Und muss aber auch die Konsequenz dann aushalten, wenn du sagst, ich will sie nicht haben. Das ist das, wenn die Bibel sagt, Gottes Zorn wird über die kommen, die sich gegen seine Liebe entschieden haben. Und wisst ihr, da geht es nicht um Menschen, die sich für die Wahrheit entschieden haben und irgendwelche Lebensstil haben, der noch nicht ganz geheiligt ist. Die Frage ist nur, sage ich habe Jesus in meinem Leben und jetzt kann ich machen, was ich will? Ich habe ja mein Ticket safe. Oder sage ich, okay, Gott, ich weiß, dass es Dinge in meinem Leben gibt, die du noch dir ähnlicher machen möchtest. Und ich falle vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber ich weiß, dass du derjenige, der Gott bist, der mir die Hand reicht und sagt, ich helfe dir auf und wir gehen die nächsten Schritte. Der Zorn Gottes kommt dann, wenn wir sagen, ist mir egal, was Gott für mich vorbereitet hat. Ist mir egal, dass Gott eine Lösung für mich hat. Ich weiß es besser. Ich bin mein eigener kleiner Gott. Wisst ihr, Gott kann Sünde nicht tolerieren, weil sein Wesen vollkommen ist. Wenn wir sündig in seine Gegenwart kommen, sagt die Bibel an unterschiedlichen Stellen, wir werden es nicht aushalten, wir werden sterben in dieser Gegenwart. Und deswegen hat Gott ein Problem mit willentlicher Rebellion. Wo er kommt und sagt, ich entscheide mich bewusst. Und wisst ihr, ich vergleiche mein Leben immer gerne mit einer Wohnung. Und ich kann Gott in diese Wohnung einladen. Offenbarung 3,20 müsste es, glaube ich, sein, wo es heißt, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an, hörst du es denn nicht? Wir können Gott in unser Leben hineinlassen und können dann aber, und dann haben wir unsere Lebensbereiche, dann haben wir unser Wohnzimmer, so unser Alltagsleben, haben wir unser Büro, wo vielleicht einfach so, vielleicht auch Bereich Finanzen, dann haben wir unser Schlafzimmer, wo wir uns überlegen, okay, das Thema Sexualität und Umgang mit Sexualität und so. Und Jesus geht in keinen Raum hinein, in den du ihn nicht einlädst. Jesus steht vor jedem Raum und klopft an und sagt, darf ich da jetzt rein? Und dann räumt er vielleicht mit dir auf. Dann sind es vielleicht Dinge, wo du, keine Ahnung, in deinem Wohnzimmer vielleicht Filme an DVDs oder sowas hast, wo Gott sagt, hey, die finde ich nicht cool, tu die weg. Dann macht Gott es nicht, weil er ein Spielverderber ist, sondern weil er spürt und weiß, es zerstört dein Leben und es zerstört deine Ewigkeit. Und das möchte er nicht. Gott möchte Sünde beseitigen und den Sünder heilen. Und dazu ist er auch fähig, solange wir nicht hartnäckig uns gegen seinen Willen stellen. Solange wir nicht sagen, ich weiß es besser wie du, Gott. Und ich glaube, dass der Geist Gottes dich heute Morgen einladen möchte, einfach mal neu zu hinterfragen, wo sind gerade Bereiche in meinem Leben, wo wir den Geist Gottes einladen müssen und sagen, Geist Gottes, hier bin ich. Du stehst vor der Tür, du klopfst an und ich lasse dich auch rein. Und vielleicht sind da Bereiche, wo du sagst, Thema Finanzen. Vielleicht sagst du, okay, war ich so jemand, und das sind mir Schwaben ja ganz gut, dass wir gut haushalten, sparen. Manche wollen ein bisschen geizig sind. Die Frage ist Sparsamkeit und Geiz, ist das Reich Gottes Kultur? Nein. Reich Gottes Kultur ist Großzügigkeit. Reich Gottes Kultur ist Überfluss. Das weiß ich, und es ist kein Angriff, dass ich sage, hey, wenn du deinen Zehnten nicht gibst, dann liebt Gott dich nicht. Das sage ich nicht, keine Angst. Gott liebt dich trotzdem. Die Bibel verspricht uns zwar gewisse Segnungen, wenn wir auch in diesem Bereich treu sind. Aber die Frage ist, habe ich Reich Gottes in meinem Herzen? Habe ich in diesem Bereich diesen Gedanken von Gott, ich vertraue dir, dass du das Beste draus machst. Warum? Weil wir sind nur Verwalter von dem, was Gott uns anvertraut. Und die Bibel sagt, wer im Kleinen treu ist, dem vertraue ich mehr an. Und ich könnte euch, das sprengt leider den Rahmen heute Morgen, aber ich kann euch viele, viele Geschichten erzählen, wo Gott genau das gesegnet hat, wo ich und auch andere Menschen in meinem Umfeld im Kleinen treu geblieben sind und erlebt haben, wie da Durchbrüche passiert sind, in ganz anderen Bereichen, weil sie plötzlich ihren Zehnten gegeben haben. Sind plötzlich Beziehungen heil geworden, sind irgendwelche Wünsche, die sie niemandem gesagt haben, in Erfüllung gegangen. Selbe Thema Sexualität. Gott, der Pastor spricht über Sexualität. Das ist gefährlich. Sex ist was Schönes. Für die Verheirateten kriege ich da einen Amen dafür? Ich sage es nochmal. Sex ist was Schönes. Amen. Sehr gut. Ich muss wieder heiraten. Egal. Falscher Text. Sex ist was Schönes. Das Problem ist, unsere Gesellschaft hat etwas Perverses daraus gemacht, hat etwas Überzogenes daraus gemacht und hat etwas Unheiliges daraus gemacht. Warum ist Sex was Wichtiges? Warum ist das für Sex der richtige Rahmen etwas Wichtiges? Weil Gott sagt, ich möchte dich schützen. Ich möchte dir etwas Gutes tun. Und ich könnte jetzt 2 Stunden über Sex predigen. Mache ich jetzt nicht, weil es nicht ganz passt. Aber wenn das ein Thema für dich ist, komm auf mich zu und lass uns da gucken, was die Bibel sagt. Warum? Wir haben ein großes Problem und das ist, dass in Sünde zu leben manchmal bequemer ist, wie von Gott Änderungen in unserem Leben anzunehmen. Wisst ihr, am Ende des Lebens geht es nicht darum, ein bequemes Leben gehabt zu haben. Nirgends in der Bibel steht, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass alles einfach ist, dass alles easy ist, dass wir haben Jesus in unserem Leben und plötzlich flutscht alles. Nee, die Bibel sagt das genaue Gegenteil. Wenn wir mit Jesus unterwegs sein werden, werden wir ausgegrenzt sein, werden uns die Steine verbal und manchmal vielleicht auch physisch an den Kopf fliegen, weil wir eine Meinung haben, weil wir Reich Gottes vertreten. Und wisst ihr was? Das Reich Gottes ist nicht populär in dieser Welt. Warum? Weil der Herrscher der Welt, sagt die Bibel, ist der Teufel. Und der Teufel will genau das Gegenteil von dem, was Gott will. Also fängt er an, all die Punkte, die nicht gut sind, uns immer wieder vor Augen zu führen und da drauf zu hauen und zu sagen, guck mal an, es ist doch viel besser. Muss doch, bevor man heiratet, muss man doch mal ein bisschen ausprobiert haben, ob es überhaupt passt. Was ein Bullshit. Ich bin davon überzeugt, guten Sex kann ich lernen. Ich muss nicht vorher ausprobieren, ob das schon funktioniert. Guter Umgang mit Finanzen kann ich lernen, indem ich in kleinen Schritten treu bin. Und wisst ihr, 10% sind 10%. Wenn du 10 Euro im Monat hast, dann nimm den Euro und investier ihn richtig. Wir geben so schnell Geld aus und vielleicht droppe ich das an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz. Wir haben an dem Punkt ganz offen, das ist für mich Reich Gottes Kultur, wir sind ganz oft dabei, dass wir unseren 10. als Dauerauftrag eingereicht haben und dann ist das Thema Finanzen für uns abgehakt. Wir sammeln jeden Sonntag, sammeln wir Kollekte ein. Ich mag den Begriff Opfer nicht, aber es ist genau das. Wir geben über das, was Gott sagt, 10% sind meins, die will ich haben. Und alles drüber raus, ich sage, Großzügigkeit fängt beim 11% an. Ich sage euch eins, ich habe das bei mir eingeplant, in meinem Monatsbudget habe ich ein Budget für Kollekte, wo ich jeden Sonntag was in die Kollekte reinschmeiße, weil ich gesagt habe, ich will großzügig sein. Ich will nicht nur ein bisschen geben, sondern ich will großzügig sein. Und was erlebe ich dadurch? Gott öffnet Türen, die ich niemals erwartet hätte. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich kämpfe an einem Punkt, ich wünsche mir einen Durchbruch. Vielleicht ist das dein Ding heute Morgen. Und der Geist Gottes zeigt dir das. Lass uns noch einen Vers lesen in Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, also von der Kraft Gottes, von unserer Natur, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Das ist die Entscheidung, die ich habe. Ich kann mich entscheiden, mich von meiner Natur regieren zu lassen und darf mich dann aber nicht wundern, wenn alles den Bach runtergeht. Oder ich entscheide mich, dass ich die Kraft Gottes annehme und sage, Geist Gottes, veränder du mich. Und dann heißt es, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Gott gibt uns keine Gebote und Regeln, um uns einzuschränken, um uns zu neuen Sklaven zu machen, sondern um uns in Freiheit zu führen, sagt er, mach gewisse Dinge vielleicht einfach auch nicht, weil sie dir am Ende des Tages nicht gut tun. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen aber Vater sagen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns, bin ich zutiefst davon überzeugt, werden wir es schaffen, die Verlockungen und die Versuchungen in dieser Welt zu überwinden. Und Paulus nimmt hier ein Bild von Adoption und sagt, wenn du adoptiert bist in die Familie Gottes, dann gelten Gottes Regeln für dich. Dann gelten seine Zusagen für dich und das für heute und für immer. Und wisst ihr, ich habe es vorhin gesagt, unser Glaube an Jesus ist der Schlüssel, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Am Ende des Tages, glaube ich, wird die Frage sein, die Gott uns stellen wird, wenn wir sterben: Glaubst du an Jesus Christus? Und die Antwort darauf, das Entscheidende, hast du dich schon für Jesus entschieden? Hast du Ja gesagt? Hast du gesagt: Jesus, ja, ich will Sohn oder Tochter sein von dir? Ich will diese Segnungen, diese Kraft des Geistes in meinem Leben annehmen, weil ich sie brauche? Wenn nicht, haben wir gleich die Möglichkeit dafür. Der Geist Gottes bestätigt in uns, was Gott will, und erklärt uns die Wahrheit. Für dich, wenn du sagst, ich bin mit Jesus unterwegs und ich habe schon Ja gesagt zu ihm, dann ist das dein Gebet. Du ihn einlädst und sagst: Jesus, zeige mir auf, Heiliger Geist, zeige mir auf, welche Punkte, in welchen Punkten in meinem Leben ich gerade noch Selbsttäuschung glaube, wo ich denke, ich weiß es besser wie Gott. Und wisst ihr, Gott verurteilt uns nicht, wenn wir das machen, sondern Gott verurteilt erst, wenn wir sagen, okay, ich hätte es besser gewusst und bin trotzdem dran geblieben. Und wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, von einer längeren Anbetungszeit. Und ich lade dich ein, ich habe Jürgen und Malgosha gefragt, sie werden sich hinten platzieren, könnt jetzt gerne schon gehen. Und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich brauche heute ein persönliches Gebet, dass du dich segnen lassen möchtest, dass du vielleicht einen Punkt hast, den Gott dir jetzt gleich in der Worship-Zeit aufzeigt, lass für dich beten. Wir sind in dieser Spirit-Serie und ich bin zutiefst davon überzeugt, und wir als ganze Gemeinde sind davon überzeugt, dass der Geist Gottes heute noch wirkt, dass Jesus heute noch wirkt. Und er spricht durch dich und mich. Und vielleicht kommt Gott und zeigt dir Dinge auf, die du teilen darfst. Wo er sagt, hey, geh nach vorne und teile das mit der Gemeinde, weil jemand ist, der das hier hören muss. Philipp ist hier vorne und du kannst zu ihm gehen und sagen, hey, ich habe da gerade einen Eindruck, und er kann es dann einbauen in unseren Gottesdienst. Und wir werden dessen worshipen. Und ich lade dich ein. Ja, manchmal ist es unangenehm aufzustehen, weil dann könnte mein Nachbar ja denken, oh Jemine, oh, bei Matthias, da ist ja alles kaputt, der geht jetzt zum Gebet. Nee, das ist egal, du darfst dich einfach auch segnen lassen. Deswegen kannst du auch mit was total Gutem jetzt gleich zum Gebet gehen, also. Aber ich glaube, Gott spricht gerade zu dir. Und vielleicht spürst du es gerade in deinem Herzen, dass es schlägt, vielleicht schneller schlägt, wie es sich gerade gut anfühlt. Das ist meistens bei mir zum Beispiel ein Moment, ich merke, wenn mein Herz so richtig schnell schlägt und mir warm und kalt zugleich wird, dann passieren Dinge, wo der Geist Gottes gerade in mir und an mir arbeitet. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt zusammen aufstehen und ich bete mit dir. Ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen begegnen. Und lass uns die Augen schließen, weil das ist ein Moment, der ist wichtig für dich und deinen Jesus. Und die Frage ist, die ich dir heute Morgen stellen möchte: Glaubst du, dass Jesus dein Retter sein kann? Und wenn du bisher noch nicht Ja gesagt hast zu diesem Jesus, dann und du das gerade aber spürst und sagst, hey, ich möchte deine Entscheidung treffen. Und wisst ihr, das heißt nicht, dass ich alles schon perfekt können muss oder alles schon verstanden haben muss, sondern es ist der Anfang der Reise. Jüngerschaft bedeutet, ich akzeptiere Jesus in meinem Leben und fange dann an, Schritte zu gehen und zu lernen, was es bedeutet, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und ich lade dich ein, es ist ein wichtiger Moment, wirklich, dass ihr die Augen schließt, jetzt weil ich möchte fragen, ob da jemand da ist, der kurz mit einem Handzeichen auch reagieren darf. Ich bin der Einzige, der schaut. Wenn du sagst, hey, ich möchte heute Morgen wirklich, weil wir beten zusammen, und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass du das gemacht hast. Wir sprechen das Gebet alle mit, weil das für uns alle gut ist. Danke, Jesus. Danke, dass ich zu dir kommen darf, so wie ich bin. du mich kennst, mich lieb hast, dass du dich für mich entschieden hast, bevor ich es überhaupt konnte. Und Jesus, ich lade dich ein, dass du der Chef in meinem Leben bist. Du mein König bist. Und Geist Gottes, zeig du mir Dinge auf, wo ich noch nicht göttlich bin. Wo du Korrektur hast für mich. Und Heiliger Geist, danke für deine Liebe, für deine Kraft, dass du mir bestätigst, dass ich ab heute ein Sohn oder eine Tochter Gottes bin. Amen. Ich lade dich ein, falls du dieses Gebet heute das erste Mal gesprochen hast und gesagt hast in deinem Herzen gerade, ja Jesus, das sind ganz viele Dinge, die sind noch nicht gut, aber ich will sie mit dir angehen, dann mach ein kurzes Handzeichen. Hey, danke, Jesus, wow. Hey, lass die Augen zu, es sind jetzt gerade 2, 3 Hände nach oben gegangen. Lass uns applaudieren, der Himmel jubelt in diesem Moment, weil Menschen sich für Jesus entschieden haben, come on. Hey, so gut. Wenn du noch keine Bibel zu Hause haben solltest, komm bitte auf mich zu. Wir haben Bibeln für dich, dass du vorwärts gehen kannst, dass du Jesus kennenlernen kannst, tiefer in der Beziehung wachsen kannst. Und wir wollen, dass du das erleben darfst, wie Gott dich frei macht und mehr zu einem Sohn oder einer Tochter macht. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein für alle, die wir schon mit dir unterwegs sind, wo vielleicht unsere Flamme gerade gar nicht mal mehr so hell leuchtet oder lodert, weil Dinge in unserem Leben sind, die gerade nicht gut sind. Wo Dinge in unserem Leben sind, die gerade nicht göttlich sind, Jesus. Ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du uns in dieser Zeit jetzt das aufzeigst und dass wir den Mut haben, für uns beten zu lassen. Dass wir den Mut haben, Entscheidungen zu treffen, die eine Veränderung bewirken. Und Heiliger Geist, ich breche in diesem Moment in deinem Namen den Geist der Menschenfurcht. Dass da, wo du gerade das Gefühl hast, wenn ich jetzt aufstehe oder zum Gebet gehe, dass das, was denken die anderen, das hat keine Relevanz, möchte ich dir zusprechen, was die anderen denken. Wenn du zum Gebet gehst, geh zum Gebet, weil der Herr ruft dich zum Gebet. Und Geist Gottes, ich bete, dass deine Kraft uns jetzt dazu treibt, wenn wir das Gebet brauchen, dass wir gehen, dass es uns egal ist, was die anderen denken. Halleluja. Halleluja, come on. Mm. Yeshua.